Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Willkommen bei Onda Info. In Lateinamerika wird gezählt. In Ecuador und in Peru die Wahlstimmen. In Nicaragua die Schäden der Pestizide. In Uruguay die Verbrechen des ehemaligen Diktators Bordaberry. Und auch in Argentinien wird gezählt, nämlich die an Hunger gestorbenen Kinder. Dies sind unsere Themen. In Ecuador fand am 24. November die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Die Kandidaten sind der von der linken Bewegung unterstützte Ex-Offizier Lucio Gutierrez und der konservative Bananenexporteur Álvaro Noboa. In Peru gab es Regionalwahlen. Die Regierungspartei Peru Posible des Präsidenten Alejandro Toledo hat die Quittung für ihr Mitstricken an der Misere des peruanischen Volkes bekommen. In Uruguay wird der neue Prozess gegen den Ex-Präsidenten Bordaberry eröffnet. Ein Protestmarsch der nicaraguanischen Landarbeiter zwingt die Regierung, sie bei ihren Entschädigungsprozessen gegen Bananenmultis zu unterstützen. In Argentinien ist die Öffentlichkeit wegen der jetzt bekannt gewordenen Kindersterblichkeit im Landesinneren geschockt.
Ich habe nichts gegen Reichtum, nur etwas gegen Armut. Diese Aussage scheint die Politik des zukünftigen Präsidenten Ecuadors, Lucio Gutierrez, treffend zu charakterisieren. Am letzten Sonntag wurde in Ecuador ein neuer Präsident gewählt. In der Stichwahl traten Lucio Gutierrez und Álvaro Noboa gegeneinander an. Der eine, Álvaro Noboa, ist der reichste Mann Ecuadors. Er kündigte an, im Falle eines Wahlsieges das Land wie eines seiner über 130 Unternehmen zu führen. Der andere, Lucio Gutierrez, ist Oberst AD und trat im Januar 2000 in das internationale Rampenlicht, als er zusammen mit Indigenas den ehemaligen Präsidenten Ecuadors Mahuad aus dem Amt putschte. Die große Zustimmung für den Militär Gutierrez wurde erst über die Unterstützung der indigenen Bevölkerung Ecuadors möglich. Über 50% der Einwohner Ecuadors sind Indigenas. Die ecuadorianischen Ureinwohner machen immer wieder durch groß angelegte Protestaktionen auf ihre Anliegen aufmerksam. Mehrwöchige Generalstreiks, die Blockade sämtlicher Hauptverkehrsstraßen des Landes oder auch der Sturz zweier Präsidenten geht auf ihr Konto. Die Unterstützung von Gutierrez durch gewerkschaftliche und kommunistische Gruppen ist dagegen eher zu vernachlässigen. Gutierrez hat als Militär großen Rückhalt in der Bevölkerung. Das Militär genießt in Ecuador großes Ansehen. Während die Politiker im Allgemeinen als durch und durch korrupt gelten, gilt das Militär als einzig integere Instanz im Lande. Dieser Punkt ist auch die Hauptwahlaussage von Gutierrez. So fordert er lebenslange Haftstrafen für korrupte Politiker. Doch den Kampf gegen die Korruption hat sich bisher noch jeder ecuadorianische Präsident auf die Fahnen geschrieben. Und allein damit werden sich die eklatanten Schwierigkeiten des Landes nicht beseitigen lassen. Das sonstige politische Programm von Lucio Gutierrez ist vage. So will er versuchen, die Armut im Land zu verringern. Radikale Brüche mit der Politik seines Vorgängers sind nicht zu erwarten. Während der neu gewählte brasilianische Präsident Lula da Silva noch von Zurückhaltung beim Schuldendienst sprach, will Gutierrez davon nichts wissen.
Wir werden alle eingegangenen Verbindlichkeiten erfüllen. Wir haben immer gesagt, dass Ecuador unter einer Regierung von Lucio Gutierrez alle internationalen Abkommen und Verpflichtungen einhalten wird. Und die Auslandsschuld ist natürlich auch eine solche Abmachung.
Ein Punkt, wo Konflikte mit seiner indigenen Basis vorprogrammiert sind, wird die Zustimmung zur von den USA initiierten amerikanischen Freihandelszone ALCA sein. Während Gutierrez dafür plädiert, abzuwarten und erst einmal in Ruhe darüber zu diskutieren, was ALCA eigentlich für Ecuador konkret bedeuten wird, ist für den Vorsitzenden der Organisation der Indigenas Ecuadors, Silverio Gocha, die Bewertung klar. Er befürchtet, dass nordamerikanische Billigprodukte den ecuadorianischen Markt überschwemmen und einheimische Produktionsstrukturen zerstören werden.
Wir Indigenas haben unsere eigenen Kenntnisse, unsere eigenen Fähigkeiten, sowohl was unsere Produkte als auch uns als spezifische Bevölkerungsgruppe angeht, im Bereich der Politik, Erziehung und im Gesundheitsbereich.
Auch die Dollarisierung Ecuadors wird Gutierrez nicht rückgängig machen. Seit dem Jahre 2000 gilt in Ecuador der US-Dollar als offizielles Zahlungsmittel. Seitdem hat sich zwar die Inflation verlangsamt, aber die Preise fast aller Produkte verteuerten sich dramatisch. Infolgedessen stieg der Anteil der Armen nach UN-Angaben auf über 80% der Bevölkerung. Wird es weitere Steigerungen der Preise geben, sind auch hier Konflikte mit indigenen Organisationen abzusehen. Mit einem Präsidenten Gutierrez wird es wenig konkrete Anhaltspunkte geben, zwischen Freiheit oder Kommunismus zu polarisieren, wie es sein Gegenkandidat Alvaro Noboa im Wahlkampf getan hat. Die Wahl von Gutierrez gilt aber immerhin als ein Symbol für die verarmten Massen Lateinamerikas, meint zumindest der Dependenztheoretiker und Politikprofessor Teodonio dos Santos.
Dass Gutierrez als Staatschef gewählt werden konnte, ist ein Ausdruck von Opposition gegen das existierende wirtschaftliche Modell. In ganz Lateinamerika unterstützen immer mehr Menschen die Politik des wirtschaftlichen Wachstums und der Einkommensverteilung, die sich völlig von der Perspektive des IWFs verabschiedet.
Mit Lula da Silva in Brasilien, Hugo Chavez in Venezuela und Fidel Castro in Kuba ist mit Gutierrez nun ein weiterer linksgerichteter lateinamerikanischer Politiker an den Hebeln der Macht. Innenpolitisch wird es Gutierrez schwer haben. Einerseits wird der Kongress immer noch von den traditionellen Parteien beherrscht, die Reformen eher abgeneigt sind. Andererseits wird er auch bei unpopulären Entscheidungen den Druck der Straße zu spüren bekommen. In Interviews spricht er von einer Zwangsjacke, in der sich das Land befindet. Außenpolitisch könnte eine Allianz der genannten Präsidenten die Verhandlungen um eine Freihandelszone ALCA in neue Bahnen lenken. Die Stimme Lateinamerikas könnte mehr Gewicht bekommen. Auch der IWF wird sich auf die neuen Koordinaten einstellen müssen. Auch er wird gezwungen sein, Konzessionen zu machen.
Der Scherbenhaufen, vor dem Perus Präsident Toledo bis vor kurzem stand, wächst weiter. Die ersten Regionalwahlen in Peru am 17. November beschieden dem noch vor einem Jahr gefeierten letzten Inka-König die Rechnung für seine Politik seit Amtsbeginn Juli 2001. Eine Krise war der nächsten gefolgt, der Skandal um die Privatisierung der beiden großen Stromkonzerne IGASA und EGESUR in Arequipa Mitte Juni diesen Jahres war dabei nur der Höhepunkt, jedoch nicht das Ende. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung wuchs, nachdem die Wohnungsbauprogramme und Arbeitsbeschaffungsprogramme weder Arbeit noch den Bedürftigen in Peru Häuser bescherten, sondern wieder einmal nur den regierungstreuen Vorteile. Toledos Popularität sank von über 60 auf 20%. Nun musste auch seine Partei, Peru Posible, eine deutliche Niederlage einstecken. Denn die Oppositionspartei APRA ging als klarer Sieger aus den Regionalwahlen hervor. In 12 Provinzen Perus stellte die von Alan Garcia geführte revolutionäre amerikanische Volksallianz den Präsidenten, Toledos Partei hingegen nur in einer einzigen. Damit ändert sich grundlegend die politische Landschaft Perus. Doch nicht nur eine neue Machtverteilung zeichnet sich als Ergebnis der Wahlen ab, wie Eduardo de Doce, Politikwissenschaftler an der Universität San Marcos, unterstreicht.
Da ist auch ein anderes Signal, das die Wahlen brachten. Wir haben ein Parteiensystem in Peru, das fast ein Exzess ist. Da sind Organisationen geführt von irgendeiner herausragenden Persönlichkeit, die sich in einem sehr vergänglichen politischen Umfeld organisieren. Lediglich in Wahlzeiten äußern sie sich. Das sind aber keine politischen Parteien. Jetzt hat sich diese Schwäche gezeigt. Der einzige Weg für diese Denker, ihre politische Präsenz aufrechtzuerhalten, ist die Struktur ihrer Parteien jetzt zu stärken, sie organischer und repräsentativer und legitimer zu gestalten.
es fortaleciendo todas sus estructuras partidarias, hacerlas más orgánicas, hacerlas más representativas, hacerlas más legítimas.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes begann mit den Wahlen ein Prozess der Dezentralisierung. Denn zumindest dieses Versprechen löste Toledo ein. Neben der Zentralregierung in Lima, wo ein Drittel der peruanischen Bevölkerung lebt, sollen zukünftig auch die einzelnen Regionen und damit die APRA an der Machtausübung beteiligt sein. Toledo wird sich also bereits jetzt mit seinem Kontrahenten für die nächsten Präsidentschaftswahlen 2006 ernsthaft auseinandersetzen müssen. Bereits zwischen 1985 und 1990 war der charismatische Alan Garcia Präsident des Landes und ist vielen noch in schlechter Erinnerung, denn er hatte den harten Kampf gegen den Terrorismus und der maoistischen Guerilla-Gruppe Sendero Luminoso zu verantworten. Auch die extreme Finanzkrise des Landes ging auf seine Rechnung. Nun ist er wiedergekehrt und der jetzige Wahlsieg seiner Partei erlaubt es Alan Garcia, Forderungen zu stellen. Da wäre zum einen der versprochene Etat für die Regionen einzufordern, der sich nach Garcias Aussagen auf rund 6 Milliarden Soles belaufen soll. Aber Garcia will auch Mitspracherecht bei der Ernennung des zukünftigen Agrarministers, Gesundheitsministers und im Bildungswesen. Den Dezentralisierungsprozess in Peru sehen viele Beobachter kritisch. Sie befürchten ähnliche Auswirkungen wie in Argentinien, wo unabhängige Provinzen Schuldenberge anhäuften, die zum Kollaps des Landes beitrugen. Toledo begebe sich nach Einschätzung der argentinischen Zeitung Página 12 auf den gleichen Weg wie de la Rúa. Innerhalb des Andenlandes hingegen stößt der eingeläutete Prozess auf breite Zustimmung. Der politische Konflikt im Lande werde sich von der Straße in die regierenden Institutionen verlagern. Nur bei der Frage nach dem Wie tritt deutliche Kritik, so auch von Eduardo Toche, zutage.
Die erste gemeinsame Anstrengung ist es, genau zu definieren, was eine Region ist. Das Problem sind wir immer ein wenig umgangen. Wir haben regionale Vertreter gewählt, ohne genau zu wissen, was deren Kompetenzen, deren Amtsbereiche sind. Wir wissen überhaupt nicht, Sie wissen nicht, niemand weiß, wie sich das Ganze letztlich finanzieren wird. Wir müssen hier Klarheit schaffen und nicht vom Budget im Allgemeinen sprechen. Und zweitens, wie wird die Repräsentation dieser Regionen auf ziviler Ebene sein?
Ein von Toledo und dem Kongress verabschiedetes Gesetz zur Regionalisierung weist rechtliche Lücken auf und muss überarbeitet werden. Nach diesem ersten missglückten Versuch sollte die peruanische Regierung nach Aussagen Toches nun versuchen, den Regionalisierungsprozess endlich auf geordnete Bahnen zu bringen.
Man redet immer davon, Regionalisierung sei ein Prozess. Aber es ist ein Prozess, der geordnet ablaufen muss. Die Wahlen hätten erst abgehalten werden dürfen, wenn klar ist, was das überhaupt ist. Erst nachdem ein entsprechender legaler Rahmen gesetzt wird, nachdem man grundlegende Debatten über die Definition von Regionen geführt hat. Gut, wir haben das Pferd von hinten aufgezogen, aber Fakt ist, dass wir jetzt auf dem Pferd sind. Die Frage ist jetzt, wie wir jetzt schnell und schon im Ritt die auffälligen Fehler bei der Erstellung dieser neuen politischen Konzeption im Land korrigieren können. Das Grundlegende von heute an bis zum 1. Januar, also in dieser sehr kurzen Zeit bis zum Machtantritt des Präsidenten, wird sein, genauestens zu definieren, wovon wir überhaupt reden.
Was Perus Präsidenten Toledo betrifft, so werden ihn wohl zukünftig noch mehr Probleme plagen. Finanzielle Lücken im Staatsetat schließen, seine Partei neu organisieren und die Demokratisierung im ganzen Land voranbringen. Für Toledo ist es damit nicht leicht, den Scherbenhaufen seiner Politik zu beseitigen.
In Argentinien berichteten kürzlich die Zeitungen, dass in einigen Provinzen erstmals Kinder an Unterernährung sterben. Für die argentinische Öffentlichkeit ist dies ein Schock, trotz der vielen Hiobsbotschaften der letzten Jahre. In Argentinien, noch vor 50 Jahren das reichste Land Südamerikas und Kornkammer der Welt, verhungern Kinder. Schreckensbilder, die man nur aus den ärmsten Ländern der Welt kannte, sind nun im eigenen Lande sichtbar. Die Krise ist keine plötzliche und unvorhersehbare Katastrophe. Der langjährige wirtschaftliche Niedergang, galoppierende Inflation, die stetig wachsende Arbeitslosigkeit und die daraus folgenden massiven Einkommensverluste haben vor allem in Tucumán im Nordwesten Argentiniens die Bevölkerung auf breiter Front verarmen lassen. Missmanagement, Vetternwirtschaft und die grassierende Korruption in der Regierung, den Ministerien und den Behörden vernichten finanzielle Mittel und lähmen die Handlungsfähigkeit der staatlichen Stellen.
Die Ursachen für diese Tragödie reichen weit zurück. In den 50er und 60er Jahren erlebte die Provinz im Nordwesten des Landes eine wirtschaftliche Blütezeit, vor allem dank ihrer Zuckerrohrfabriken. Mit der Schließung vieler Fabriken während der Diktatur von 1966 bis 1971 begann der Niedergang der Region, der bis heute anhält. Während der Militärdiktatur von 76 bis 86 stieg die Arbeitslosigkeit in der Region auf 16%. Heute ist fast jeder Zweite ohne Arbeit. Gleichzeitig sanken die Gehälter derer, die noch Arbeit hatten. Schon vor 11 Jahren warnte die Gesundheitsbehörde der Region, dass 115.000 Kinder Zeichen von Unterernährung aufwiesen. Schon damals knapp ein Viertel aller Kinder. Jüngste Zahlen sprechen gar von 400.000 unterernährten Kindern. Noch im Mai diesen Jahres machten die Zeitungen auf die drohende Katastrophe aufmerksam. In nur einem Jahr sei die Zahl unterernährter Kinder um das 7-fache gestiegen. An Gegenmaßnahmen ist bis heute nichts geschehen.
Julio Miranda, Ministerpräsident der Provinz, gilt als einer der Hauptverantwortlichen für die Sterbefälle. Er blieb, trotz der alarmierenden Nachrichten, bis vor kurzem untätig und behilft sich nun mit eher kosmetischen Gegenmaßnahmen. So kürzte er die Gehälter seiner ohnehin überbezahlten Funktionäre und ernannte sich zum Obmann eines Notkomitees. Von Opposition und Nichtregierungsorganisationen der Region scharf attackiert, scheinen sich seine Energien mehr auf die Sicherung seines Postens zu konzentrieren, denn auf die Belange eines großen Teils der Bevölkerung. Argentiniens Präsident Duhalde, der den Eindruck macht, er habe von den verhungerten Kindern erst aus der Presse erfahren, hat in aller Eile einen Notfallplan entwickelt, um gegen die schlimmsten Fälle von Unterernährung vorzugehen. Vorsitzender einer neu gegründeten nationalen Initiative ist die Frau des Präsidenten Hilde, genannt Chiche. Diese eilig einberufenen Kommissionen werden jedoch nur schwerlich an den Ursachen der Not rühren. Das Sozialministerium der Provinz ist traditionell Spielball der jeweiligen Regierung und von Skandalen begleitet. Geführt wurde es zumeist von Ministern, die keine entsprechende Erfahrung und Qualifikation vorweisen konnten, sondern Günstlinge des jeweiligen Ministerpräsidenten waren.
So sind die verhungerten Kinder von Tucumán in erster Linie schrecklicher Ausdruck des jahrzehntelangen Niedergangs Argentiniens. Vor allem aber begründet in der Ignoranz und dem Handlungsunwillen seiner politischen Akteure.
Die Vereinigung der Familien der Opfer durch die uruguayische Militärdiktatur von 1973 bis 1985 hat am 16. November eine Anklage gegen den Ex-Präsidenten Juan María Bordaberry eingereicht. Der Ex-Diktator wird des Verfassungsbruchs beschuldigt. Die Anklage trägt die Unterschrift von mehr als 1500 Uruguayern und Uruguayerinnen. Unterstützt von hohen Offizieren der uruguayischen Streitkräfte hatte der damalige Präsident am 27. Juni 1973 einen Staatsstreich durchgeführt, indem er das Parlament auflöste und einen verfassungswidrigen Staatsrat einrichtete. Das uruguayische Strafgesetzbuch sieht für den Verfassungsbruch 10 bis 30 Jahre Gefängnis vor. Gegen Bordaberry wurde dieses Jahr bereits ein Prozess wegen der Ermordung von 8 Arbeitern eröffnet. Die Mitglieder der Kommunistischen Partei waren am 14. April 1973 von der Polizei umgebracht worden.
Mitte November marschierten mehr als 3000 ehemalige Arbeiter der Bananenplantagen in Nicaragua nach Managua, Hauptstadt dieses Landes. Die Landarbeiter marschierten 6 Tage lang und mehr als 140 Kilometer, um vor der Botschaft der USA und dem Regierungspalast zu protestieren. Sie fordern von der Regierung die Einhaltung des Gesetzes 364, welches ihr Recht anerkennt, internationale Entschädigungsprozesse gegen multinationale Bananenproduzenten zu führen. Diese Firmen werden beschuldigt, Pestizide zu benutzen, die schon vor 30 Jahren verboten wurden. Diese Pestizide sollen den Arbeitern schwere körperliche Schäden verursacht haben. Angeklagt sind 5 große internationale Konzerne, darunter Shell Food, Standard Food und Chiquita Brown, die ihre Plantagen in Nicaragua jahrelang mit dem Pestizid Nemagon besprüht haben. Zurzeit laufen mehr als 900 Prozesse vor den nicaraguanischen Gerichtshöfen. Die Benutzung von Nemagon, das seit Jahren in der USA verboten ist, verursachte in 5 Jahren den Tod von 336 nicaraguanischen Landarbeitern und Gesundheitsprobleme bei zahlreichen ehemaligen Arbeitern von Bananenplantagen. Sie litten unter Leber-, Nieren- und Magen- und Hautkrankheiten und klagten über Kopfschmerzen. Ihre Ärzte führen diese Krankheiten und Symptome auf das hochgiftige Nemagon zurück. Die Ex-Landarbeiterinnen berichten über ihre Krankheiten.
Ich wurde krank. Ich leide am Herzen, an der Leber. Und ich habe diese Hautflecken.
An den Nieren, überall. Hautjucken, Fieber.
Die ehemaligen Arbeiter haben ihr Lager in einem Park nahe des nicaraguanischen Parlaments aufgeschlagen. Es wurde ihnen versprochen, eine Sondersitzung einzuberufen, um ihre Prozesse gegen die Konzerne zu unterstützen. Laut Manuel Zapata, Vorsitzender des Verbandes der Bananenarbeiter der Region Chichigalpa, soll jeder Arbeiter mindestens $25.000 Entschädigung bekommen. Die Regierung ist verpflichtet, den zu Schaden gekommenen zu helfen und sie juristisch zu beraten, fügte Zapata hinzu.
Der Paragraph 13 des Gesetzes verpflichtet die Regierung, uns materiell und mit Rechtsberatung zu unterstützen. Eines unserer Ziele ist, die Regierung zu zwingen, uns zu helfen, wie es das Gesetz anordnet.
Die Arbeiter haben die Gerichtshöfe ersucht, Urteile zu fällen. Diese Urteile würden ihnen ermöglichen, Prozesse in den USA zu eröffnen, wo die verklagten Unternehmen ihren Sitz haben. Victoriano Espinales, Mitglied der Vereinigung der Opfer von Nemagon, bezeichnete den Marsch als erfolgreich, weil damit einige Forderungen durchgesetzt wurden, darunter die Anerkennung der Rechtmäßigkeit des Gesetzes 364 von Seiten des höchsten Gerichtes.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.